Ich hatte angefangen und einer der ersten Themen war, dass wir in einem Lauf stecken und dass wir laufen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren sollen. Es gab so drei typisch griechische Kampf- oder Wettkampfarten. Das war einmal eben der Wettlauf, es gab den Boxkampf. Und es gab den Ringkampf, also Faustkampf und den Ringkampf. Und heute möchte ich diese Predigtreihe zum Abschluss bringen, indem ich über den Ringkampf mal spreche. Und da ist es so, der Ringkampf, also Ringen ist ja echt eine ganz sonderbare Sache. Und es heißt eigentlich, ein guter Boxer, einer, der richtig gut boxen kann, hat gegen einen, der richtig gut ringen kann, keine Chance. Weil wenn der Boxer kann nur, wenn seine Arme Freiheit haben, zu schlagen. Aber der Ringer, wenn der sich entsprechend an den anderen dran wirft und ihn dann, also mit ihm im Ringen ist, hat der Boxer keine Chance und kann den nicht mehr bewältigen. Ringkampf ist eine ganz spannende Sache. Meine Geschwister sind mal beim Ringen gewesen in Friedrichshafen und ich musste da auch irgendwann mal so als 8-9-Jähriger dann zu irgendeinem Training. Ich war da einmal hier haben. Ach so, nee, ich wollte gerade sagen, der Robert, der hat ja Judo gemacht, aber es geht ein bisschen, ist irgendwie das Gleiche, bloß anders. Und das Spannende am Ringkampf ist wirklich, dass du, je nachdem wird es auch erschwert, hier die Jungs sind komplett eingeölt, du kannst nirgends anpacken, es ist alles glitschig. Und ich bin da als Nichtsblicker, ich kannte so die Kämpfe, sich mal in den Schwitzkasten nehmen und so, und ich bin da auf diese Ringermatte gewesen, hat der Trainer gesagt, so, guck so, ihr stellt euch gegenüber und dann geht's los. Und der Kerl, der mir gegenüber war, war echt kleiner wie ich. Aber der wusste, wie er anlegen soll und es dauerte keine paar Sekunden und ich lag auf dem Rücken und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mein Bruder, der nächstältere Bruder, der Armin, der war so mit 15 rum, gerade so 50 Kilo und konnte also bei dieser unter 50 Kilo Klasse kämpfen. Und dann musste der, um die Mannschaft aufzufüllen, ist der immer bei dieser Friedrichshafener Mannschaft mitgegangen. Und dann habe ich ihn so gefragt, und wie ist der Ringkampf gelaufen? Er war so auf eine ganze Runde hat er mitgemacht. Und dann war es so, er war dann zum Teil glücklich, wenn er 9 Sekunden ausgehalten hat. So ein Ringkampf geht, glaube ich, 3 Minuten, 3 Runden, ich bin mir nicht ganz sicher. Nach 9 Sekunden war die Sache gegessen, weil der Gegner, das waren denn Jungs, die waren 25, also 10 Jahre älter, hatten das Gewicht von 50 Kilo, das waren wirklich so Hungerhaken, und aber die wussten, wo sie anlegen müssen, und der andere war, also mein Bruder, lag gleich auf dem Boden und 9 Sekunden ausgehalten. Beide Kämpfer sind beim Ringkampf bemüht, den anderen niederzudrücken und am Boden zu halten. Und eigentlich ist dann das Ziel, ihn quasi richtig aufs Kreuz zu legen, dass der Rücken komplett auf der Matte ist. Dann ist dieses zu Ende. Und in der Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 lesen, gibt Paulus der Waffenrüstung Gottes so auch diese Perspektive von einem Ringkampf, weil da heißt es in Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also dieses wir kämpfen, da steht im Griechischen wohl dieses Wort Pale, was Ringkampf bedeutet. Dieses darum ringen. Und jetzt ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du dich auf einen Kampf einlässt und du kennst den Gegner nicht und du kennst seine Stärken und seine Schwächen nicht, dann bist du dem einfach unterlegen. Wer auf so einen Wettkampf geht, selbst bei Fußballspielen ist es so, es wird der Gegner studiert, wie spielt er Fußball, um zu wissen, wo sind die Schwachstellen. Jetzt halte ich selber erstmal nicht so viel davon, uns quasi in die Welt zu begeben, zu sagen, ich muss ja wissen, was also quasi im Antigöttlichen, im Satanischen alles läuft und ich muss mich da mit dem Feind total auseinandersetzen, rauf und runter. Davon halte ich nichts, aber wir dürfen sicher sein, der Teufel kennt unsere Schwachstellen. Und der Teufel, der wird unsere Schwachstellen so erstmal studieren und wissen, wo bei uns die ansetzen kann. Wir dürfen den Feind nicht ignorieren. Und wir waren jetzt ja gerade letztes Wochenende in Immenstadt im Allgäu und haben dort Heaven's Gates, Hell's Flames aufgeführt. Und der Pastor, das ist ein Kenianer, der vor 6 Jahren nach Deutschland kam, und er sagte, ey David, ich war erst neulich auf einer Pastorenkonferenz von Südbayern und ich war so schockiert. Und ich so, wieso, was war denn? Er sagte, der Gastprediger, der eierte so da drum rum und er hat sich nicht mal mehr getraut, den Namen des Teufels auszusprechen. So, in unserer heutigen modernen Gesellschaft passt doch der Teufel gar nicht mehr rein. Wir glauben doch alle an einen liebenden Gott. Es ist doch Gnade genug da. Du musst ja nur für Jesus entscheiden und irgendwie ist dann so ein Siegesflow. Hört sich saugut an. Also wer würde es gern so haben? Also ich wäre gleich dabei. Ich hätte es gern so. Die Realität zeigt aber was anderes. Die Realität zeigt, dass wir in einem Kampf stecken. Und ich muss echt sagen, wie würde ich denn in diese Situation umgehen, wenn ich gerade in Nizza sehe, wie da unsere Nachbarn sagten, weißt du, David, da lagen die Leichen. Also hat zu Dani gesagt, da lagen die Leichen und das hat ewig gedauert, bis die Hilfe an Glauben ist. Leute sind im Auto hingefahren, haben da ihre Türen aufgemacht, die Verletzten ins Auto gepackt und sind Richtung Krankenhaus gefahren. Das war, wie gehen wir denn in so einer Situation um? Und ich muss einfach sagen, ich bin mittlerweile so ernüchtert zu sagen, hey, als wir nach Immenstadt gefahren sind, Jana kam gerade aus Amsterdam mit dem Zug nach Babenhausen, nach Hanau gefahren, mit dem Bus. Und wir hatten an der Schule ein Busticket hinterlegt, letzten Freitag. Und dann ist sie von Hanau über Würzburg nach München darunter, nach Immenstadt, nach Kempten mit dem Zug gefahren. Und dann zu denken, ja, was ist denn das? Was hätte ihr denn eigentlich da im Zug passieren können? Das heißt, Leute, ich mache hier keine Panik. Also sage es nur die Realität zeigt, wir sind eigentlich nirgends mehr sicher. Und wie gehe ich denn in so einer Situation um? Kampf ist da. Wer die Kraft der finsteren Mächte nicht ernst nimmt, wird schnell ein Opfer. Wer den Feind ignoriert, wird selbstsicher, täuscht sich über die Gefahr, umnebelt den klaren Blick und schwächt die Willenskraft. Der Feind jedoch, der beobachtet uns genau und ganz persönlich und wird ganz persönlich seinen Angriff machen und nicht selten so, dass wir in dem Moment wirklich eigentlich dann wir argumentieren und sagen, es war so eine Situation, ich konnte ja gar nicht anders. Ich bin auf Facebook. Ist jetzt so erstmal eher ein neutrales Medium, wo Positives wie Negatives rüberkommt. Ich weiß nicht, wie es angeht. Bei mir ist es so, ich kriege ungefähr jede Woche eine Freundschaftsanfrage von Menschen, die ich nicht kenne. Und das ist seit einer Woche so, dass nicht seit einer Woche, das ist seit einigen Wochen so, dass das meist höchst attraktive Frauen sind, die wohnhaft in Babenhausen steht dran sind. Und wenn ich denn auf das Profil draufgehe, also du merkst, das Bild ist so, dass du eigentlich sagen kannst, das ist nicht so ein Selfie, sondern wie vom Fotograf perfekt gemacht. Und wenn du denn aufs Profil gehst, ist das zweite oder dritte Bild ist gleich eine pornografische Sache. Und mittlerweile habe ich, also ich habe mir eh abgewöhnt, Menschen einfach, weil ich bin ja Person ein Stück weit des öffentlichen Lebens, dass mich Menschen kennen, die ich nicht kenne, das nehme ich wahr, aber ich nehme keinen in meinen Freundschaftslisten auf, den ich nicht kenne. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann frage per Messenger, woher kennen wir uns? Bei den Anfragen, wo ich sehe, die haben eigentlich noch keine Freunde, und beim ersten Mal ist es so, ich habe dann aufs Profil geguckt und dachte mir, ich hätte mir das echt gerne erspart zu sehen. Also insofern gleich wegklicken, blockieren, mit nichts mehr zu tun haben. Jetzt ist ja so, es wird unter Pastoren, heißt es, der Hang, sich in pornografische Dinge hineinzubegeben, ist die Dunkelziffer extrem groß, wo Männer und auch Pastoren gefangen sind. Und jetzt ist es so, ich kann natürlich sagen, hey, da ist ein Angriff auf mich, auf meine Persönlichkeit, auf die Reinheit meiner Seele. Das möchte ich nicht zulassen. Und dann ist vielleicht mal irgendwie das Brunnen in Kind gefallen. Genau, danke. Das Kind in den Brunnen gefallen. Und dann sage ich dann so völlig so, ja, ich konnte ja nicht anders. Merkt ihr? Weil jemand mich zu Fall bringen wollte. Und da müssen wir entsprechend ja denn die Strategien, was mache ich, wenn so eine Freundschaft mittlerweile einfach löschen. Gar nicht mehr, nicht mal mehr aufs Profil schauen, ob die hierzu, was die so zu bieten hat. Es gibt andere Dinge, die uns zu Fall bringen können und wollen. Und ist es vielleicht doch entsprechend, ich bin jetzt gerade beim Einkaufen, jetzt ist es irgendwie unbeaufsichtigt und naja, komm, sieht eigentlich jetzt niemand, ich nehme es mir einfach. Was auch immer es ist, dann wird es als Krankheit bei manchen diagnostiziert, Kleptomanie, aber es ist nicht, dass mich jemand eigentlich in Not bringen möchte und in Erklärungsnot, und da möchte ich echt nicht hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Paulus sagt darum, beziehungsweise Menschen, die ihr Vertrauen verloren haben, von Gott enttäuscht sind, Dinge gemacht haben, die aus einer Kurzschlussreaktion entstanden sind, in Sünde gefallen sind, das sind echt Menschen, die in Erklärungsnot kommen und eben dieses Vertrauen weg ist. Und natürlich wissen wir ja nicht, was kommen wird, was bringt uns die Zukunft. Nächsten Donnerstag werden meine Kinder mit dem Zug nach München fahren. Und dann frage ich mich auch, okay, München ist wahrscheinlich jetzt mit der sicherste Ort, auf dem du sein kannst, mittlerweile. Aber trotzdem weißt du nicht, was da auf jemanden wartet. Und jetzt ist die Frage, was macht es mit mir, wenn ich, meine Familie, sonst wer in irgendeiner Weise angegriffen werden, verlieren wir dann wie der Ringer den Boden unter den Füßen oder sind wir in einer gewissen Souveränität? Der Jugendpastor von Dani hatte mehrere Töchter und die eine Tochter, die ist, auf die die Dani als Babysitter aufgepasst hatte, also wo die klein war, die ist mit 15, 16 echt, hat die so einen richtigen Zugang damals zum Glauben bekommen, zu Jesus, hat sich taufen lassen und die war echt so der Sonnenschein in der Familie. Und auf einem Weg von zu Hause zum Jugendstunde oder Jugendtreff, wie auch immer das bei denen hieß, als sie nicht auf dem Weg hin, sondern nachts zurück, ist anscheinend jemand, hat die Kurve geschnitten, sie ist im Roller unterwegs gewesen, Sie ist angefahren worden und Ärzte haben später festgestellt, wäre der Unfallverursacher, hätte der keine Fahrerflucht begangen, sondern hätte sie sofort erste Hilfe oder sie ins Krankenhaus gebracht, ihr hätte geholfen werden können. Und so lag sie die ganze Nacht irgendwo in der Pampa und ist ihren Verletzungen erlegen. Was macht denn so jemand? Kündigt der denn bei Gott und sagt, wie hast du das zulassen, mein liebstes Kind, also jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben? Bist für mich gestorben? Leute, es ist kein tolles Thema, nichts für locker, leicht für einen Urlaub. Und doch merken wir, okay, und trotzdem kann's uns ja betreffen. Und ich kann euch nicht sagen, so werde ich reagieren. Ich kann euch nur sagen, ich ringe darum, im wahrsten Sinne des Wortes, hier entsprechend echt von Gott gefüllt zu sein und weise mit der Situation umgehen. Der Schmerz ist da und dieser Thomas, der Jugendpastor, ist heute noch Pastor. Er leitet echt eine starke Gemeinde weiter voran und trotzdem ist der Schmerz sicher da. Und das lässt sich auch nicht nach 5 und nicht nach 10 Jahren ganz bereinigen. Und trotzdem ist er jemand, der echt auf Gott weiter vertraut. Paulus sagt, du darfst den Feind nicht aus den Augen verlieren. Du bist in engster Berührung mit ihm. Du hast einen Ringkampf mit ihm zu bestehen. Er wird versuchen, dich niederzudrücken. Nimm seine dunkle Existenz ernst und sei ein Ringkämpfer. Und bei dem allen sei nicht verzagt, denn Christus ist auch da. Und das ist eine coole Botschaft. Er ist stärker als der Feind und darum ziehe ich die ganze Waffenrüstung Gottes an und dann werde ich Sieger sein. Wir werden, wenn wir mit Christus sind, am Ende den Triumph Christi mitfeiern. Und zu diesem Kampf gegen die finstere Mächte gehört in besonderer Weise das Gebet. Und jetzt ist eigentlich eher ein ganz spannender Aspekt. Ich werde es nur mal kurz anreißen und dann aber darauf eingehen. Welches Beten kennen wir denn? Und Leute, ich glaube, wir als Christen sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir viele Arten von Gebet gar nicht mehr kennen oder praktizieren. Ich kenne aus der früheren Vergangenheit Hauskreisabende, wo wir viel gefuttert, viel Tee getrunken haben, viel diskutiert haben über das Wort und am Ende hieß es, so und jetzt sammeln wir noch Anliegen und dann beten wir für das Bauchweh von den vielen Keksen von dem einen, die bessere Note und so weiter, dass derjenige, obwohl er nicht gelernt hat, versetzt wird und so. Also all diese Dinge, für die beten wir denn? Beten ist, und jetzt tue ich einfach mal 4 Aspekte aufzeigen, was Beten sein kann, ist zum einen das Reden der Kinder Gottes mit ihrem lieben himmlischen Vater. Wie sieht mein Alltag aus? Bin ich in dem Gebet, dass ich nicht nur hier ständig mit meinem Wunschzettel rumrenne, sondern sage, Gott, wir zwei unterwegs. Was bringt mir der Tag heute? Ich preise dich, dass ich noch da bin und atme und dass du da bist und auf mich aufpasst. Das heißt, Reden der Kinder Gottes mit ihrem lieben himmlischen Vater. Das zweite ist Lobpreis und Anbetung des Namens des Herrn unseres Erlösers. Und jetzt meine ich nicht die Lobpreiszeit mit Liedersingen im Gottesdienst, sondern Lobpreis heißt, ey, Gott, ich lob dich. Ich lob dich, dass du Gott bist, dass du die Welt wunderbar geschaffen hast. Ich lob dich, dass du Jesus gesandt hast. Was kann uns alles für Lobgedanken kommen? Anbetungsgedanken? Dass Jesus, unserem Herrn Jesus, dem Erlöser. Und dann kommt eben dieses Danken für empfangene Segnungen. Und ich merke einfach, es ist so vieles nicht selbstverständlich und wir nehmen es als solches aber wahr. hey, danke, dass wir echt einen Kühlschrank haben. Also, das war vor wenigen Jahren noch nicht Standard. Ich danke dir echt, dass ich das ganze Jahr über frisches Gemüse kaufen kann, das appetitlich aussieht. Ich danke dir für Fleisch. Nicht für alle, das ist was Grund zum Danken. Ich danke dir für so vieles, für Segnungen. Und dann kommt sicher als vierter Aspekt dieses Bitte, beziehungsweise um das Bitten und beziehungsweise Anliegen vor Gott bringen. Anliegen vor Gott bringen heißt so, nachdem ich eigentlich erstmal meinen Alltag damit stärke, dass ich mit Gott im Gespräch bin, ihn anbete, ihn die Ehre gebe, ihn lobe und dann gleich dafür auch noch danke für Dinge, die ja schon in der Vergangenheit waren. Jetzt kommt zu dieser Aspekt, bitten und Anliegen vor Gott bringen. Und jetzt kann ich vielleicht sagen, Herr, tröste die Menschen in München. Poste nicht nur auf Facebook Pray for Munich in den Farben Schwarz, Rot, Gold oder so. Das ist zu wenig. Machen, nicht davon sprechen. Für Leute beten, die mit Anliegen kommen. Neulich hat mal einer aus der Gemeinde auch mir einfach geschrieben, so, ey David, bet für mich, mir geht's gerade nicht gut. Ja, das mache ich denn gerne. Füreinander wissen, was läuft und dann dafür beten. Und jetzt habe ich aber, und da geht's heute drum, es geht um dieses, es ist ein Kampf gegen die finstere Mächte und so bittet Paulus die Römer in Römer 15, Vers 30. Liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet auch für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. In Kolosser 4, Vers 12 heißt es, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ich habe vor Jahren diesen Gedanken mal neu aufgegriffen. Und wenn du so alte Pfingstpastoren erlebst und die kommen irgendwo in eine Gemeinde hinein und dann fängt bei denen fängt das Gesicht zu leuchten an, wenn sie davon erzählen, wir sind da und da hingekommen und wir haben eine betende Gemeinde vorgefunden und die konnten noch richtig beten. Mit dem Begriff können wir heute gar nichts mehr anfangen. Die konnten noch richtig beten. Als ich in Rumänien im Missionseinsatz war, vor vielen Jahren waren wir in einer Zigeunergemeinde in Honedora, das ist so relativ zentral in Rumänien. Und wir waren dort in einer Zigeunergemeinde, die Gemeinde war ungefähr so vom Joachim bis zur Säule, so eine Hütte und dann von der Wand bis da nach hinten. Und da waren ungefähr so gut 100, 120 Leute drin. Das war im Winter bei draußen minus 15 bis 20 Grad und wir waren in diesem Raum drin. Da war ein Dampf, das war so unangenehm vom Geruch. Ich bin jetzt nicht sehr geruchempfindlich, aber ich hab's auch gemerkt. Und von der Decke triefte aufgrund der Luftfeuchtigkeit auch von außen nach innen tropfte es so runter wie in einer Tropfsteinhöhle. Aber wisst ihr was? Ich hab mich da drin wohlgefühlt, weil die konnten richtig beten. Da war eine Gebets, Leidenschaft da, wo du sagen musst, die brauchten keinen Lobpreisanimator, die brauchten kein Vorbeter, sondern als der sagt, so, und jetzt nehmen wir uns eine Zeit zum Beten, dann sind die aber richtig abgegangen. Da ist, wie ich salopp sage, da ist richtig der Punk abgegangen. Und ich staune so und denk, was haben wir vielleicht als Christen da in über die Jahre, einfach weil wir auch so ein bisschen relaxter, ein bisschen cooler, vielleicht sagen wir uns auch, Gott ist souverän, er macht eh, was er will, was soll ich denn mich da zu arg enthusiastisch reinbegeben? Ich will ja Jesus auch nicht von was überzeugen, was er gar nicht will und so. Wir sind da mehr differenziert. Aber hier heißt es drum, mal Dinge echt auch durchringen. Und ich kann euch sagen, also ich glaube, dass die Christen in Syrien, die Christen, die gerade noch in der Türkei sind, ich habe vor 2 Tagen Nachricht von unserem Freunden aus England bekommen, dass wohl in Russland ein Gesetz jetzt rausgekommen ist, dass öffentlich nicht mehr Menschen zu ihrer Religion oder ihrem Glaubensüberzeugung missionieren dürfen und dass es mit Gefängnis geahndet wird. Und unsere englischen Freunde, die haben gleich an unsere russischen Freunde von Heaven's Gates nachgefragt, hat das Auswirkungen auf euch? Merkt ihr davon schon was? Was ist da relevant? Ich kann euch sagen, diese Russen, die Christen, die unter so einer Druck sind, die werden wieder anfangen zu lernen zu beten. Herr, die Situation ist so, dass er auf einmal uns ans Leben geht. Greif du ein. Du, der du doch der Souveräne bist, greif du ein. Wo ist heute diese ringende und kämpfende Fürbitte? Und ich red nicht euch schlechtes Gewissen zu, als jemand, der sagt, ich hab das schon drauf und ich kenne leider auch diesen anderen Aspekt. Und als ich mich so mit diesem Gedankengebet immer wieder befasst habe, ich kann euch sagen, mich hat's total abgelöscht, als ich realisiert habe, dass die Südkoreaner und Dr. Yong-Gi-Cho allen voran sagen, also ich stehe dann um 3 nachts auf und dann bete ich erstmal bis morgen zum 9 und dann bin ich kräftig gestärkt für den Tag und kann dann so die Dinge machen, die Gott mir aufs Herz legt. Dann muss ich sagen, Leute, dann bin ich raus. Also ich gehöre hier offensichtlich nicht zu dieser Gebetsarmee, weil manche uns mit ihren, was sie drauf haben, echt da auch an den Punkt bringen zu denken, bin ich einfach nicht dabei. Wir haben, und das ist echt das Schöne, wir haben hier in unserer Gemeinde ja echt auch so diese Gebetsinitiative im letzten Jahr echt auch stabilisiert. Als Älteste treffen wir uns mittwochs zum Beten für 1 Stunde. Dienstags treffen sich hier schon morgens einige Leute, die einfach 1 Stunde beten, wo es darum geht, echt preisen, anbeten. Da ist Lobpreis mit drin, Lieder singen, weil Lieder singen ist wie die Soße am Menü. Oder wie war das, Sandy? Ah, okay. Also das Lobpreis in musikalischer Form ist wie die Soße am Hauptmenü. Und wir Schwaben mögen ja viel Soße, aber vor allem auch das Beten. Und ich glaube auch, jeder Einzelne von uns darf da einfach auch neu an den Aspekt herangeführt werden. Und ich möchte es vor allem für mich, ich möchte wieder einer sein, der im Gebet um Dinge ringt. Es wurde dem Billy Graham nachgesagt, dass er echt vor Gott gerungen hat und gesagt hat, Herr, gebrauche mein Leben oder ich sterbe. Irgendwie so in groben, das ist nicht ganz wörtlich, aber diesen Aspekt wieder neu für uns zu entdecken, dass wir nicht nur mal so Anliegen sammeln, ach, wer ist denn hier gerade krank und wer bräuchte jetzt Gebet, und dafür beten wir, sondern mal Dinge auch echt durchzuringen, dass Menschen, dass Nationen, dass Städte einen Durchbruch erleben. Wir haben hier noch keinen Durchbruch in Babenhausen. Wir haben Tropfen der Gnade mit unseren gemeinsamen 2, 3 Veranstaltungen, die das Jahr über sind. Aber ich wünsche mir da noch viel mehr, dass wir und ich zuallererst für mich, dass ich das Beten ganz neu erlebe und mich dazu entscheiden, weil Ringen ist ja so, du musst dich echt dazu entscheiden. Leichter ist es, nicht zu ringen. Es ist so. Leichter ist es, nicht zu ringen. Aber dann ist auch leichter, zu Fall zu kommen. So. Es Beten ist tausendfach erprobt und es ist so, das Wort Gottes sagt, der Beter ist stärker als der Feind. Und das Gebet ist eine Macht, die der Widersacher nicht zu überwinden vermag. Im Oberbergischen Land steht eine alte Kirche und an den Wänden sind zahlreiche mittelalterliche Wandmalereien zu sehen, weil im Mittelalter relativ viele Gottesdienstbesucher nicht lesen konnten, sollten ihnen solche Bilder, biblische Geschichten und Wahrheiten veranschaulichen. Und so, dass sie gleichsam, also das wie eine gemalte Bilderbibel. Und deswegen sind die ganzen alten Kirchen, wenn sie aus dem Mittelalter sind, haben alle viele Bilder, weil das konnten die Leute lesen. Und da ist hier nämlich ein Bild in dieser Kirche, in Lieberhausen ist es. Und zwar sieht man hier eine Waagschale, eine Waage. Und hier ist ein kleines Männchen drin. Eigentlich nichts an, also wirklich quasi mittellos, das betend die Hände faltet und den Blick gen Himmel richtet. Und hier sieht man, wie zwei Dämonen so da drin sitzen und zwei weitere sich noch mit dranhängen und der noch oben drauf und versuchen hier was ins Gewicht zu werfen. Und das Bild soll eigentlich echt ausdrücken, damals schon war für jeden klar, die Dämonen fallen nicht so ins Gewicht wie der kleine, mittellose Mensch, der betet. Und was für ein cooles Bild, wenn du dir das mal vor Augen malst, zu sagen, hey, wir sind mit, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte. Von König David, als er Ehebruch begangen hatte und mit der Frau eines seiner Soldaten zu Unrecht ein Kind gezeugt hat, hat Gott über einen Propheten gesagt, das Kind muss sterben. Und David war so traurig darüber und er hat sich dann, hat sich betend zurückgezogen und hat um dieses Kind gerungen. Das Kind ist gestorben. Aber David ist an der Situation nicht zerbrochen. Das Gebet, der Austausch hat ihn so souverän gemacht, denn zu sagen, am Ende ist Gott der Souverän. Und ich möchte deswegen nicht ins Wanken kommen oder Gott dafür in Frage stellen. Und David ist gestärkt aus dieser Situation gegangen und mit dieser Verbindung zur Bathseba, die er später dann geheiratet hat, ist dann der wohl mächtigste König aller Zeiten entstanden, nämlich König Salomo. Beten ist mehr Gewicht, wie die Mächte der Finsternis überhaupt alle zusammen mit sich bringen können. Die Kraft des kindlichen Glaubensgebet ist stärker als die Anstrengung der Welt der Dämonen. Der betende Glaube hat mehr Gewicht. Und in Jakobus 5, Vers 16b heißt es, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Der Beter ist Sieger. Und so ist Christus selbst unsere Kraft. Der himmlische Kampfrichter ist zugleich die Kraftquelle für alle seine Kämpfer in der Arena. Jeder Befehl ist zugleich Ausrüstung. Zu jeder Aufgabe schenkt Gott die Gabe. Zinzendorf hat es wohl so gesagt, hier hast du uns alle zu deinen Befehlen, je mehr du befiehlst, je mehr Siege wir zählen. Denn deine Befehle sind so viel Versprechen, durch alle Verhauen Bahnen zu brechen. Das heißt, wer von Gott für was berufen wird, der wird dafür auch befähigt. Und das ist echt eine richtig tolle Sache. Am Ende sind wir Sieger mit Jesus. Und ich kann uns echt auch einfach nur Mut machen, sagen, als wir letzte Woche diesen Heaven's Gates Einsatz in Immenstadt hatten, das war auch für mich wieder so eine ganz neue Glaubenserfahrung. Wir hatten jetzt 1,5 Jahre keine Evangelisationseinladung bekommen. Und wir waren dort und es war richtig angefochten, es war richtig schwierig. Wir hatten technische Probleme, wir sind mit unserer Anlage nicht zurechtgekommen, es war nur ein kleiner Raum und wir waren am Fehler suchen und wir dachten, es kann doch nicht sein. Und irgendwann sagte die Dani, so sammelte die ganzen Leute, ey, wir können jetzt hier alle nichts machen, wisst ihr was? Wir fangen hier mal jetzt an zu beten. Wir beten mal, dass Gott hier uns dass sein Sieg hier sichtbar wird und wir lassen uns hier nicht beeindrucken von der Situation, sondern wir beten. Und ich war echt begeistert und ich war mit dem Jonas am Fehler suchen und wir haben dann irgendwann die Anlage einigermaßen auf die Reihe gekriegt und wussten aber, das Technische war nicht das Problem, sondern das Übernatürliche, wo wir auch gemerkt haben, der Entmutiger war ja dann auch da. Wir hatten am ersten Abend einen Saal mit ungefähr Platz für 90 Leute. Das war so eine Art ein Obersaal in einem Gasthaus. Wir brauchen ungefähr 25 bis 30 Leute, die mitspielen, weil alle so klein waren. Die haben wir schier nicht zusammenbekommen. Es waren an Zuschauer gerade mal 45 am ersten Abend da. Da will der Entmutiger entmutigen. Nur 45 Leute war der Aufwand, es wird. Am nächsten Tag saßen 20 Leute da. Und dann sind sie, okay, was machen wir damit? Was macht das mit unserem Herzen? Und wir waren so beschämt und begeistert, weil als wir die Einladung ausgesprochen haben, gesagt haben, und wer von euch möchte sein Vertrauen ganz auf Jesus setzen und wer möchte als Kind Gottes in eine neue Beziehung mit Gott eintreten, haben wir über diese zwei Veranstaltungen mit 60 Zuschauern haben wir ungefähr 15, 16 Menschen als Reaktion bekommen, die gesagt haben, und ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Und dann denke ich, okay, es waren nicht die vielen Massen, aber es war für die Allgäuer, die sagten, das war das Maximalste, was sie in den letzten 15 Jahren erlebt haben, dass so eine Dynamik da war. Das Kreuz ist unsere Kraft. Das Kreuz ist keine Theologie. Es ist nicht die gedankliche Spitze eines ideenmäßigen Lehrgebrauchs, nicht der höchste Punkt eines religiös-philosophischen Weltanschauungssystems, sondern etwas Lebendiges, etwas Starkes und in unser Leben hineinwirkendes. Vom gekreuzigten Christus aus geht ein Strom der Kraft. Er fließt aus seiner Höhe in unsere Tiefe. Und so Luther sagte wohl mal, die Worte der Heiligen Schrift sind keine Leseworte, sondern Lebeworte. Nochmal, Luther sagte, die Worte der Heiligen Schrift sind keine Leseworte, sondern Lebeworte. Wir sollen Gottes Segnung nicht als Anker verstehen, der dein Schiff festhält, sondern als Segel, in das die Kraft des Geistes hineinwehen und somit dein Lebensschiff vorwärts bringen will. Merken wir den Unterschied? Manche sagen, und das wird uns ja auch von Marx oder sein Kumpel, der gesagt hat, Glaube ist Opium fürs Volk, so als Anker. Das ist nicht der Aspekt, sondern das Segel, wo der der Wind des Heiligen Geistes einfach Leben und Kraft des Geistes hineinwehen soll in unser Lebensschiff. Halleluja. Herr, hilf aus den Gedanken ins Leben hinein, lass ohne Schwanken dein eigen mich sein. Ringen heißt aus nicht den Boden unter den Füßen verlieren, egal was um uns herum passiert, egal wie sich politische Situationen verändern, egal welche Verlockungen uns zu Fall bringen möchten, wo wir so sagen, ja, ich konnte ja nicht anders, das hat sich so angeboten, sondern dass wir den Boden fest haben und dafür dieses Beten. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen sicher auch nochmal die verschiedenen Formen des Betens auch nochmal neu betrachten. Ich habe jetzt den großen Schwerpunkt auf den Ringkampf gelegt. Und ich kann uns aber auch sagen, manchmal müssen wir auch neu lernen zu beten. Und das wollen wir tun. Halleluja. Jesus, lass uns mal kurz aufstehen. Jesus, und vielleicht betest du in deinem Herzen mal mit. Jesus, wir sind hier Hörende und wir möchten nicht nur Hörende, sondern Handelnde sein. Dass wir auch auf dein Wort hin uns unser Lebensalltag neu bedenken. Dass wir Dinge nicht einfach so hinnehmen als gegeben und vor allem dort, wo wir im Versagen sind, sondern dass wir aus der Perspektive Gott, du bist uns doch Kraft und Zuspruch, du bist uns Ermutigung und du willst uns im Ringen, im Gebetsringen echt neue Perspektiven geben. Herr, beflügel du unser Leben. Schenk du uns eine neue, neues Bewusstsein dafür, dass du uns dazu gerufen hast, unsere Waffenrüstung ans anzulegen und im Beten und im Gebetskampf Dinge wirklich durchbringen. Herr, hab du Erbarmen, du kennst um die stürmische Zeiten, die auch unser, nicht nur unser Land, sondern auch ganz Europa und die anderen Kräfte dieser Welt echt erschüttert werden. Und wir wissen ja nicht, wo es hinführt. Aber du bist der Sieger und an deiner Seite sind wir echt auf der Siegerseite. In Jesu Namen. Amen.